Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Heute wird es um die Bergpredigt gehen. Natürlich kennen wir alle, die wir hier im sogenannten christlichen Abendland aufgewachsen sind, zumindest doch den Begriff Bergpredigt. Denn sie ist einer der bekanntesten Texte aus dem Neuen Testament. Aber Hand aufs Herz, kennen wir wirklich den Inhalt und besonders die tiefere, hinter den Worten stehende Bedeutung von Jesus Christus, mit dem er das Zusammenleben unter den Menschen auf eine neue, friedlichere Stufe stellen wollte. Die Bergpredigt geht zwar nicht auf alle ethischen Themen ein, möchte aber die Menschen doch sensibilisieren, sich dem Nächsten gegenüber angemessen zu verhalten. Wenn wir alle danach handeln würden, dann wäre unsere wunderbare Erde ein friedlicherer Ort. Aber leider sieht es heute doch noch ganz anders aus. In unserer heutigen Sendung möchten wir noch einen Schritt weiter gehen und wir wollen uns der Bergpredigt aus Sicht des Vedanta nähern. Ich selbst bin seit vielen Jahren Abonnentin der Zeitschrift Tattva Viveka. Zu Deutsch heißt das in etwa die Unterscheidung von Wahrheit und Illusion. Im Jahre 2015 stieß ich auf diesen interessanten Artikel und bekam von der Redaktion und auch vom Vedanta-Zentrum in Wiesbaden, die diesen Artikel zur Verfügung gestellt hatten, die Genehmigung, ihn für unser Radio aufzubereiten. Verfasst wurde dieser Artikel übrigens von Swami Pravananda, der von 1893 bis 1976 lebte und ein Mitglied des Ramakrishna-Ordens war. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Thank you.
Zu Beginn dieser Sendung möchten wir Ihnen zuerst aber noch einmal den originalen Text der Bergpredigt in Erinnerung bringen. Unter der Überschrift Jesu Botschaft von der neuen Gerechtigkeit können Sie ihn in Ihrer Bibel in Matthäus Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 7, Vers 29 nachlesen. Gesprochen wird dieser Text von Manfred Müller-Gransee.
Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Söhne genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt.
Vom Salz der Erde und vom Licht der Welt.
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Vom Gesetz und von den Propheten.
Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
Vom Töten und von der Versöhnung.
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen. Das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast.
Vom Ehebruch.
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt.
Von der Ehescheidung.
Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch.
Vom Schwören.
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen.
Von der Vergeltung.
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab.
Von der Liebe zu den Feinden.
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.
Von den Almosen.
Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
Vom Beten.
Das Vaterunser. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen. Das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließe die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
Vom Fasten.
Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
Von der falschen und von der rechten Sorge.
Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage.
vom Richten.
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden, und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, und dabei steckt in deinem Auge ein Balken? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen.
Von der Entweihung des Heiligen.
Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen.
Vom Vertrauen beim Beten.
Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten?
Die goldene Regel.
Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten.
Von den zwei Wegen.
Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden ihn.
Von den falschen Propheten.
Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen, und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes.
Vom Haus auf dem Felsen.
Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört.
Die Wirkung der Bergpredigt.
Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten.
Und nun nach dieser kleinen Auffrischung hören wir, was Swami Bhavananda über die Bergpredigt aus der Sicht des Vedanta sagt. Der Sprecher hier ist Krok Krumbiegel. Die Seligpreisungen. Er sagt, selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich.
In dieser ersten Seligpreisung spricht Jesus von dem wesentlichen Charakterzug, den der Schüler haben muss, um für das aufnahmebereit zu sein, was der erleuchtete Lehrer ihm zu geben hat. Er muss arm im Geist, das heißt, er muss demütig sein. Wer stolz ist auf seine Gelehrsamkeit, seinen Reichtum, seine Schönheit, seine Familie, oder wer Vorurteile hat gegenüber dem spirituellen Leben und gegen die Art, in der es gelehrt wird, dessen Geist ist nicht empfänglich für die höheren Unterweisungen. In der Bhagavad Gita lesen wir, diese erleuchteten Seelen, die die Wahrheit verwirklicht haben, werden euch in der Erkenntnis Brahmans, dem transzendenten Gottesaspekt, unterweisen, wenn ihr euch ihnen in Demut nähert, sie befragt und ihnen als Schüler dient. Wir alle möchten gern Lehrer sein. Aber bevor wir es werden können, müssen wir lernen, Schüler zu sein. Wir müssen Demut lernen.
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.
Solange wir uns reich dünken, wenn wir weltliche Güter oder weltliche Kenntnisse besitzen, können wir keine spirituellen Fortschritte machen. Erst wenn wir uns arm im Geiste fühlen, wenn wir darunter leiden, dass wir die göttliche Wahrheit nicht verwirklicht haben, nur dann werden wir getröstet werden. Zweifellos leiden wir alle. Aber um was? Um den Verlust weltlicher Güter und Freuden. Aber das ist nicht die Art von Leiden, von der Jesus spricht. Das Leiden, das Jesus gesegnet nennt, ist sehr selten und erwächst aus einem Gefühl der spirituellen Verlorenheit und Einsamkeit. Es ist das Leiden, das unweigerlich kommt, bevor Gott uns tröstet. Die meisten von uns sind mit dem oberflächlichen Leben, das sie führen, ganz zufrieden. Vielleicht spüren wir im Grunde unseres Bewusstseins, dass uns etwas fehlt. Meistens hoffen wir aber, dass diesem Mangel mit Hilfe weltlicher Dinge abgeholfen werden kann. Diese falsche Bewertung ist die Folge unserer Unwissenheit. Über die Natur dieser Unwissenheit sagt der indische Philosoph Shankara, dass das Subjekt, das Erkennende, das Selbst oder Geist, dem Objekt, dem Erkannten, das Nicht-Selbst oder Materie, ebenso entgegengesetzt ist wie das Licht der Finsternis. Es ist sehr leicht, mit dem Verstand zu begreifen, dass das wahre Selbst etwas anderes ist als der Körper, ebenso wie wir etwas anderes sind als die Kleider, die wir tragen. Dennoch sagen wir, wenn unser Körper krank ist, ich bin krank. Intellektuell vermögen wir wohl zu erfassen, dass zwischen dem wahren Selbst und unserem Denken ein Unterschied besteht. Kommt aber eine Welle des Glücks oder des Leidens über uns, sagen wir, ich bin glücklich oder ich bin unglücklich. Ebenso identifizieren wir uns mit unseren Verwandten und Freunden. Etwas, was ihnen geschieht, scheint uns zu geschehen. Wir identifizieren uns mit unseren Besitztümern. Wir haben das Gefühl, als hätten wir uns selbst verloren, wenn wir unsere Güter verlieren. In dieser Unwissenheit lebt die gesamte Menschheit. Sie kann nur durch unmittelbare Gotteserkenntnis beseitigt werden. Wenn das Leiden über uns kommt, das Jesus uns wünscht, wenn wir Gottes wegen Tränen vergießen, dann bereiten wir den Weg für den Trost aus der Erkenntnis zu Gott. Wir müssen einen Zustand erlangen, in dem wir fühlen, dass nichts anderes uns Frieden zu geben vermag als die Vision Gottes. Dann zieht Gott unser Bewusstsein an sich, wie der Magnet eine Nadel an sich zieht, und wir fühlen uns getröstet.
Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.
Unwissenheit und Täuschung sind für das ungeläuterte Denken charakteristisch. Diese Unwissenheit wird durch unser Ego-Gefühl, durch unsere Vorstellung, dass wir voneinander und von Gott getrennt seien, unterstützt und gefestigt. Wenn das Denken von der Täuschung frei werden soll, muss der Egoismus überwunden werden. Darum: Selig sind die Sanftmütigen. Warum aber sagt Christus, dass sie das Erdreich besitzen sollen? Das scheint uns zunächst schwer verständlich. Es heißt, dass wir die egoistische Vorstellung aufgeben sollen, dass wir Dinge besitzen könnten, dass irgendetwas ausschließlich uns, dem Individuum, gehören könnte. Wir mögen nun vielleicht denken, aber wir sind doch gute Menschen. Wir stehlen nicht. Wir haben für alles, was wir besitzen, gearbeitet und es uns verdient. Es gehört uns zu Recht. Die Wahrheit aber ist, dass uns überhaupt nichts gehört. Alles gehört Gott. Wenn wir irgendetwas im Universum als uns gehörig betrachten, eignen wir uns Gottes Besitz an. Was ist dann also Sanftmut? Sanftmut ist, sich Gott anheimzugeben, ohne das Gefühl von Ich und Mein zu leben. Das heißt nicht, dass wir keine materiellen Güter, keine Familie und so weiter haben sollten. Nur müssen wir uns freimachen von der Vorstellung, dass sie uns gehören. Sie gehören Gott. Wir sollen uns als Diener Gottes betrachten, denen er die Sorge für seine Geschöpfe und seinen Besitz anvertraut hat. Sobald wir diese Wahrheit verstehen und unsere falschen individuellen Ansprüche aufgeben, entdecken wir, dass letzten Endes alles uns gehört. Eroberer, die durch Waffengewalt Herr über die Welt werden wollten, ernteten niemals etwas anderes als Leiden, Sorgen und Verdruss. Geizhälse, die ungeheure Reichtümer anhäufen, sind Sklaven ihres Geldes. Sie besitzen es niemals wirklich. Derjenige aber, der jedes Gefühl von Bindung aufgegeben hat, genießt die Vorteile, die Besitz gewährt, ohne die Leiden, die er mit sich bringt. Manche lieben dieses Christuswort nicht, weil sie glauben, dass der Sanftmütige es niemals zu etwas bringen könnte. Sie denken, dass es im Leben kein Glück geben kann, ohne dass man zupackt. Sagt man ihnen, dass sie ihr Ego aufgeben und sanftmütig sein sollen, fürchten sie, alles zu verlieren. Aber das ist ein Irrtum. Um es mit den Worten Swami Brahmanandas auszudrücken, die in den Sinnen Lebenden glauben, dass sie das Leben genössen. Was wissen sie vom Genuss? Nur die von göttlicher Seligkeit Erfüllten genießen das Leben wirklich. Man muss diese Wahrheit erfahren, nur dann wird man überzeugt werden. Der spirituell Strebende, der aufrichtig Christi Gebot der Sanftmütigkeit befolgt, wird merken, dass es sehr wirksam ist. Er wird entdecken, dass Ärger und Empfindlichkeit durch Sanftmut und Liebe besiegt werden können. Der chinesische Mystiker Lao Tse hat diese Wahrheit wie folgt ausgedrückt: Von den weichen und schwachen Dingen der Welt ist keines schwächer als das Wasser. Und doch kommt nichts ihm gleich in der Überwältigung des Festen und Starken. Das Weiche überwindet das Harte. Brutalität und Härte sind Gefährten des Todes. Weichheit und Zartheit Gefährten des Lebens. Wenn wir unser Ego aufrichtig Gott hingeben, wenn wir sanftmütig sind, werden wir alles gewinnen. Wir werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden.
Was ist diese Gerechtigkeit, nach der wir hungern und dürsten sollen? Es ist die Gerechtigkeit, die an vielen Stellen des Alten Testaments praktisch gleichbedeutend mit Erlösung ist. Mit anderen Worten, Befreiung vom Übel und Vereinigung mit Gott. Was wir gewöhnlich unter Moral, Tugend oder sonstigen guten Eigenschaften verstehen, hat mit dieser Gerechtigkeit nichts zu tun. Es ist die absolute Gerechtigkeit, die absolute Güte. Der Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, ist ein Hungern und Dürsten nach Gott selbst. Es wurde vorher schon darauf hingewiesen, dass die meisten von uns kein wirkliches Verlangen nach Gott haben. Wenn wir uns ernsthaft prüfen, werden wir finden, dass unser Interesse an Gott nicht annähernd so stark ist wie unser Interesse an aller Art von weltlichen Objekten. Aber schon das schwache Verlangen nach Erkenntnis der göttlichen Wirklichkeit ist ein Anfang, der uns weiterführen kann. Wir müssen mit eigenem Bemühen beginnen. Wir müssen darum kämpfen, Liebe zu Gott zu entwickeln, an ihn zu denken im Gebet, in Verehrung und Meditation. Durch solche spirituellen Übungen wird unser schwaches Verlangen intensiviert, bis zuletzt ein ungeheures Sehnen und ein brennender Durst daraus geworden sind. Wir müssen lernen, all unsere Gedanken und Kräfte bewusst auf Gott zu richten. Ein einziger starker Gedankenstrom muss in uns alles andere Verlangen, alle Leidenschaften, die uns vom spirituellen Ziel fernhalten, verschlingen. Wenn unser Bewusstsein auf einen Punkt gerichtet, ganz auf Gott konzentriert wird, dann werden wir mit Gerechtigkeit erfüllt werden. Ein Schüler fragte einmal seinen Lehrer: »Herr, wie kann ich Gott verwirklichen?« »Komm«, erwiderte der Lehrer, »ich will es dir zeigen.« Er ging mit dem Jungen an einen See, und beide gingen in das Wasser. Plötzlich fasste der Lehrer den Kopf seines Schülers und drückte ihn unter Wasser. Einige Augenblicke später ließ er ihn los und fragte: »Nun, was hast du empfunden?« »Oh«, keuchte der Schüler, »ich bin fast gestorben vor Verlangen nach Luft.« Darauf sagte der Lehrer: »Wenn dein Verlangen nach Gott genauso stark ist, dann wirst du auf seine Vision nicht mehr lange zu warten brauchen.«
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Barmherzigkeit ist eine der unerlässlichen Voraussetzungen dafür, dass wir die göttliche Wahrheit empfangen können. Neid, Eifersucht und Hass gehören zu den dem Menschen angeborenen allgemeinen Schwächen. Sie sind mit unserem Ego-Gefühl verbunden, das auf Unwissenheit beruht. Wie können wir sie überwinden? Indem wir eine entgegengesetzte Gedankenwelle erzeugen. Wenn jemand glücklich ist, sollen wir nicht eifersüchtig sein, sondern vielmehr versuchen, Freundschaft und Übereinstimmung mit ihm zu verwirklichen und mit ihm glücklich zu sein. Ist jemand unglücklich, so soll uns das nicht freuen. Wir müssen mit ihm fühlen und barmherzig sein. Sei nicht neidisch, wenn ein Mensch gut ist. Hasse ihn nicht, wenn er schlecht ist. Sei gleichgültig gegenüber dem Bösen. Jeder Hassgedanke, auch der sogenannte gerechte Hass, wird in unserem Herzen eine Welle von Hass erzeugen und unsere Unwissenheit und Ruhelosigkeit vermehren. Solange diese Gedankenwelle nicht verebbt ist, können wir Gott nicht lieben oder an ihn denken. Wenn wir Gott finden wollen, müssen wir in der Barmherzigkeit Gott ähnlich werden. Mein Meister pflegte zu sagen: Welches ist der Unterschied zwischen Mensch und Gott? Der Mensch wird, wenn du ihn auch nur einmal gekränkt hast, all deine vorhergegangene Güte vergessen und sich nur an das eine Mal erinnern, da du versagtest. Gott hingegen wird dir Hunderte von deinen Vergehen und Sünden verzeihen und sich an die wenigen Male halten, da du aufrichtig zu ihm gebetet hast. Die Sünde existiert nur in den Augen der Menschen. Gott sieht nicht auf des Menschen Sünde.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der erste Teil dieser Sendung zu Ende. Seien Sie gespannt auf den zweiten Teil. Ich bedanke mich noch einmal bei der Zeitschrift Tattva Viveka und der Vedanta-Gesellschaft in Wiesbaden für die freundliche Überlassung dieses wunderbaren Textes. Danke auch an Manfred Müller-Gransee und an Krog Krumbiegel, die diese Worte stimmlich umgesetzt haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Evelyn Seliger.